abnehmen, aber der Fokus liegt daran, dass wir die Ernährung insgesamt optimieren und die Gewohnheiten optimieren.
Wenn ich mich jetzt 10 Wochen werde ich vielleicht irgendwie schaffen, auch diese Blutzucker-Tiraden da durchzustehen.
Der menschliche Körper kommt mit Fastenperioden, eingeschränkter Energiezufuhr sehr gut klar.
Was sind da so ein paar Tipps, die du so quasi deinen Klienten mitgibst?
Vor allem je älter man wird, der Körper einfach die Handbremsen anzieht. Überernährung auf Dauer macht krank und überfordert den Organismus.
Im Namen deines Körpers. Heute zu Gast bei Manuel Zeller, Ernährungswissenschaftlerin Holly Wilkinson.
Holly, dich kennt man aus der Puls 4 Show. So lebt sich's leichter. Und ich habe da einen ganz lustigen Ausschnitt gesehen mit dem Toni Polster, wo du ihn fragst, du Toni, was hast du denn heute zum Frühstück gegessen? Und er antwortet so ganz verschmitzt drauf, ein Schnitzel. Was spricht gegen ein Schnitzel zum Frühstück, Holly?
Also grundsätzlich im Großen und Ganzen ist ein Schnitzel jetzt nicht so ein Drama. Aber wenn man jetzt weiß, wie eine Person beieinander ist und was die Ziele sind, müsste man natürlich näher nachhaken. Okay, wie schaut denn die Gesamtbilanz aus? Bei ihm, also ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass er mit so einer Antwort daherkommt. Aber irgendwie hat es auch gepasst. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, beim Schnitzel kann es alles Mögliche sein. Das kommt immer auf die Fettqualität an. Es ist trotzdem wahrscheinlich proteinreich. Aber ja, da muss man dann doch ein bisschen näher nachbohren. Was heißt es genau?
Na, ich habe es auch. Also ich habe auch, jeder, glaube ich, lacht. Schnitzel und Frühstück, das passt einfach in unserem Breitengrad überhaupt nicht zusammen. Aber ich habe mir dann auch gedacht, ja, Proteine sind drinnen. Ja, okay, Fette. Speck isst mir auch oft zum Frühstück. Also irgendwie,
ich
mein, geht schon. Ne?
Eigentlich, ich bin ein Riesenfan von dem pikanten Frühstück, weil es einfach auch tendenziell besser stabilisiert, es sättigt länger, gerade auf dem Blutzuckerspiegel ist ein Frühstück mit beispielsweise Eiern, hochwertigen Ölen, Avocado und so weiter in der Regel sehr, sehr wertvoll und gut. Mhm. Aber so ein bisschen ein Schnitzel mit Ketchup oder so.
Gut. Holly, wir werden heute noch ganz viel über das Thema Gewicht, Gesundheit sprechen. Was uns aber auch immer interessiert ist, so ein bisschen ein Hintergrund. Du hast dich schon eher auch auf Frauengesundheit, Frauengewichtskontrolle spezialisiert. Du bist sehr stark auch immer in der hormonellen Diskussion mit deinen Klienten. Ich weiß aber auch, da gibt es eine durchaus lange Geschichte, was dich so in dieses Thema reingekippt hat. Und wir wollen da immer ein bisschen auch nachbohren.
Ja.
Warum bist du da so tief drinnen? Warum ist das so ein Herzensthema für dich?
Das hat sich ganz natürlich entwickelt. Mir war das als Jugendliche oder als Anfang 20-Jährige noch nicht so bewusst, aber jetzt am Ende hat sich irgendwie der Kreis geschlossen. Es fing alles ziemlich früh an. Meine Mutter ist an Brustkrebs erkrankt, als ich 14 Jahre alt war, 13, 14, und im Endeffekt auch daran gestorben. Meine Mutter war eine sehr gesundheitsbewusste Person, die hat sich immer viel mit dem Thema Ernährung, auch damals mit den Blutgruppen auseinandergesetzt. Das war da gerade Anfang 2000 so ein Thema. Und das hat mich total natürlich erschüttert auf verschiedenen Ebenen, aber ich habe mich in der Zeit, wo sie krank war, da war ich 14, 15 Jahre alt, auch vermehrt mit dem Thema Gesundheit, Ernährung und so weiter beschäftigt, um einfach zu verstehen, wie kann es eigentlich passieren? Wie kann es so weit kommen? Im Endeffekt, solche Dinge passieren. It is what it is. Aber dann war natürlich das Interesse da, aber ich war ein Teenager zum Zeitpunkt. Es war alles andere als einfach zu Hause, meinen zwei Geschwistern, meinem Vater. Unsere Familie wird auch immer wieder oder wurde viel von psychischen Erkrankungen geplagt. Und ich war so relativ schnell das Familienoberhaupt. Und als Teenager habe ich mich dann auch viel in Partys geflüchtet, viel getrunken. Ich habe zwar viel Sport gemacht, ich war immer schon im Leistungssport tätig. Und dann bin ich mal ausgerissen, bin in die USA für ein halbes Jahr. Meine Tante kommt aus der Fitness- und Bodybuilding-Szene. Da habe ich dann noch einmal, da habe ich das erste Mal wirklich viel über das Thema Kraftsport und über Kalorien gelernt, weil da hat sich der ganze Alltag drumherum irgendwie gedreht, Supplements und Kalorien und Proteine. Da bin ich da ein bisschen reingekippt und dann war so, okay, passt, was studiere ich denn, wo gehe ich hin? Und dann fiel die Entscheidung, ich ziehe nach Wien und studiere Ernährungswissenschaften. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch hormonelle Schwierigkeiten. Ich hatte PCO-Syndrom, also Zysten auf den Eierstöcken. Das wurde früher immer so diagnostiziert, dass es primär Frauen mit starkem Übergewicht bekommen.
Okay.
Aber durch die Pille und wahrscheinlich auch der ganze Stress und das sehr schnelle Erwachsenwerden ist einfach alles durcheinander gekommen. Und das wiederum hat noch mehr Öl ins Feuer gegossen, dass ich verstehen wollte, was passiert denn da eigentlich im Körper? What the fuck is going on? Und ja, dann bin ich in Wien gelandet mit meinen eigenen Issues und auch einer Essstörung. Also jetzt nicht im Sinne von Magersucht, sondern eher Richtung Bulimie und Orthorexie nervosa kennt man ja auch, dieses zwanghaftig sich gesund ernähren, Kalorien zählen, scheiß viel Sport gemacht und unterm Strich einfach sauunglücklich. Und das hat sich dann, also es hat sich echt gezogen, aber dann so gegen Ende des Studiums hat sich einiges reguliert wieder. Und natürlich durch viele Selbstexperimente und viel Selbstreflexion und so weiter, da habe ich mich dann rausgekämpft. Der Sport, der Kampfsport zu dem Zeitpunkt hat sehr viel geholfen. Und ja, wow. A rocky road.
Okay, da war sehr viel gleich dabei. Also Beileid mal, ich glaube, Eltern verlieren, puh, das habe ich yeah. Gott sei Dank noch nicht hinter mir, aber ich glaube, das ist so etwas, was irgendwie die Füße oder den Teppich unter den Füßen wegzieht.
Ja. Yeah.
Das habe ich auch nicht gewusst, du hast über Bulimie gesprochen, sehr offen. Ja. Yeah. Hier gleich erwähnt, machst du das, also sprichst du da auch offen über dieses Thema?
Ja, ich sehe das. Ich versuche das ganz pragmatisch zu sehen. Ich schäme mich nicht davor. Ich weiß, dass sehr viele Menschen ähnliche Dinge durchmachen und sich sehr wohl davor schämen und das dann oft der Grund ist, warum sie nicht an diese Hilfe kommen, die sie benötigen, weil das einfach so schambehaftet ist und man die Fehler bei sich sucht. Und deswegen, ja, ich finde, es gehören gewisse Dinge einfach normalisiert, damit die auch besser angegangen werden können.
Ja. Also ich kenne auch eine sehr gute Freundin, die hatte dieses Problem. Die hat das immer so beschrieben, ja, manche nehmen Zigaretten, manche Alkohol, ich habe halt Bulimie. Und sie hat auch versucht, dass irgendwie, es ist natürlich nicht optimal, aber es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Wie geht's dir jetzt damit?
Großartig. Also dass diese Zeiten, das ist ein anderes Leben.
Okay.
Ich habe dann irgendwann die ganze Diätkultur in Frage gestellt, meine Herangehensweise mit der Ernährung, nicht mehr Kalorien gezählt, nichts mehr abgewogen, mich nicht mehr abgewogen. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr gewogen. Das letzte Mal für meine Wettkämpfe im Kickboxen, da musste ich mein Gewicht kennen. Aber das ist auch schon 5 Jahre her.
Okay.
Und einfach langsam entkoppelt und an meinem Selbstwert gearbeitet. Einfach auch hinterfragt, was da alles dranhängt. Und ja, bin echt dankbar, dass das kein Thema mehr ist. Ich meine, manchmal, ich glaube, so geht es jeder Person, die erstens einmal vielleicht viel in der Öffentlichkeit tut oder auf Social Media aktiv ist. Du wirst halt, ob man will oder nicht, mit diesen ganzen Schönheitsidealen und diesem ganzen Druck konfrontiert. Vor allem als Frau kannst du gefühlt eh nichts richtig machen. Entweder du schaust zu sehr auf dich oder zu wenig. also es nagt schon an einem, aber ich stehe da Gott sei Dank drüber. Also und will das einfach auch so mitgeben, dass es auch dazugehört, einmal zu straucheln. Aber dass es für alles im Prinzip eine Lösung gibt, wenn man bereit ist, sich dem zu stellen.
Ja, diese Zufriedenheit, diese Balance, die man finden muss. Du sagst, du stellst dich nicht auf die Waage. Wie beurteilst du selber dein Körpergefühl über die Hosen, wird zu eng oder... Du bist sehr schlank, du bist topfit, du wirst dich auch gut ernähren. Aber hast du für dich so einen Tracker, auf was hörst du bei deinem Körper? Die Waage ist es nicht.
Ich habe zeitlang diesen Aura-Ring verwendet und alles getrackt. Und da war diese Regenerationsfähigkeit für mich sehr wichtig. Und das einfach auch rückgekoppelt, wie ich mich wirklich fühle. Weil die Daten sagen eines, wie man sich wirklich fühlt, ist was anderes. Und ich track seit Jahren eigentlich, sicher seit 7, 8 Jahren meinen Zyklus, um zu verstehen, was passiert da hormonell. Vor allem, nachdem ich die Pille dann irgendwann abgesetzt habe, Gott sei Dank, spürt man sich ja endlich wieder als Frau. Und einfach dieses, ja, okay, wie ich mit der Waage aufgehört habe, war es ein Gefühl von Kontrollverlust, so quasi, how do I know? Aber dann habe ich mich halt gefragt, okay, was wäre, wenn es einfach generell keine Waagen gibt? Und das sage ich dann auch meinen Kundinnen, hey, frag dich einfach, wie fühlst du dich in der Früh? Was sagt dein Körpergefühl? Wie fühlen sich deine Gelenke an, dein Gewebe? Wo stehst du aber auch gerade im Zyklus? Wie hast du geschlafen? Und dann, ich meine, ich bin jetzt keine große Shopping-Queen. Ich habe sehr viel Kleidung seit Jahren. Und da merkt man dann schon einmal, wo kneift vielleicht was. Aber man muss als Frau eh damit rechnen, dass das Gewicht in einem Zyklus um 2-3 Kilo generell schwankt, das aufgrund von Wassereinlagerungen oder auch vom Sport, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Leg Day habe, weiß ich, dass meine Skinny Jeans sich sehr skinny anfühlen. aber dadurch, dass mir Routinen und Strukturen sehr wichtig sind, ist alles immer relativ klar in einer Linie. Aber mir ist auch bewusst, ich werde auch älter. Ich werde jetzt 35 in nicht einmal 2 Monaten. Es ist zu erwarten, dass sich der Körper ändert. Aber, und das sage ich auch meinen Klientinnen, du kannst immer zu dem jetzigen Zeitpunkt das Beste rausholen und dich liebevoll deinen Körper kümmern. Du wirst eh anders ausschauen mit der Zeit. Ja.
Das ist okay.
Das ist okay. Darum geht's. Also dein Wert, also du als Person, deine Persönlichkeit verändert sich ja nicht mit 5 Kilo mehr oder weniger. Ne?
Das ist ein guter Punkt. Also du berätst natürlich nicht nur Frauen, auch Männer, aber halt vorwiegend Frauen. Aber das ist ein Problem, was schon über das Geschlecht quasi hinausgeht. Hm. Ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht vorab. Also fast 59% der Europäer leiden unter Übergewicht oder sogar Adipositas.
Das ist arg viel.
Das ist mehr als die Hälfte. Also natürlich hat das Implikationen auf deine Gesundheit. Mhm. Ich habe nur dazu noch eine Notiz gemacht. Nur 2,9% leiden unter Untergewicht. Und weil du es gerade genannt hast, auch Bulimie, man muss schon immer aufpassen, wenn man in der Öffentlichkeit über Reduktion, über Kalorien und solche Themen spricht, weil im Gegenzug dazu natürlich, man will auch vermeiden, dass die Leute genau dieses Gefühl haben, was du gerade beschreibst, oder auch vor allem junge Frauen, die sich dann irgendwie überwältigt fühlen von diesen Vogue-Cover-Shootings, wo alles perfekt sitzt. Wie gehst du damit um? Aber trotzdem muss man natürlich sagen, Übergewicht, das ist mittlerweile kein Problem mehr, das ist eine Pandemie.
Die Leute, die mich bewusst ansprechen, mir Anfragen schicken fürs Coaching, die wissen, dass meine Herangehensweise nicht ist, hier ist ein Ernährungsplan, wir tun jetzt Kalorien zählen, du musst es alles abwiegen. Die wissen sehr wohl, dass ich quasi beides kombinieren kann, dass wir das Thema Gewichtsreduktion gesund angehen, aber an die Ursachen gehen und nicht einfach nur quasi mit der Symptombekämpfung hergehen und sagen, ja, iss einfach weniger und mach mehr Sport. Sondern
Das ist schon viel, muss man sagen.
Es ist unterm Strich ja, aber man darf halt eben nicht unterschätzen, dass das Thema Ernährung und Körperbild einfach nicht pragmatisch behandelt wird, sondern da hängt so viel Gefühl, Emotionen, alte Wunden von früher, vielleicht sogar Traumen dran. Und gewisse Aussagen können halt super schnell triggern und verunsichern. Und jeder hat einmal Phasen, wo man top motiviert ist und die strengsten Sachen durchzieht. Aber vor allem bei Frauen beobachte ich einfach, dass das dann einfach auch zyklusabhängig oder dass ab einem gewissen Zeitpunkt dann wie so eine Art Burnout entsteht und der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Und da vor allem je älter man wird, der Körper einfach die Handbremsen anzieht. Ja, und das sieht man vor allem bei Frauen, die um die Wechseljahre kommen. Die machen wirklich so viel richtig und trotzdem motzt der Körper herum und gibt nichts her. Also es ist einfach sehr, sehr, sehr komplex. Und sehr viele Frauen, die eben zu mir kommen, sagen, hey, ich fühle mich nicht ernst genommen bei ganz vielen Fachkräften oder Ärztinnen. Weil es immer nur heißt, ihr isst halt weniger, aber ihr isst halt schon sau wenig. Also es ist challenging. Genau, also wir wissen schon, abnehmen, aber der Fokus liegt daran, dass wir die Ernährung insgesamt optimieren und die Gewohnheiten optimieren. Also ich schaue mir dann dezidiert an, die schreiben schon Ernährungsprotokoll für mich und schreiben da alles auf, wie es der Verdauung geht, welchen Zyklustag sie sich befinden, Bewegung und Stressfaktoren im Laufe des Tages, da wird alles aufgeschrieben. Und dann schaue ich mir quasi an, okay, passt. Was sind die Baustellen? Was ist nicht gesundheitsfördernd? Sei es zum Beispiel Energy Drinks, ein zuckerreiches Frühstück, das dann im Laufe des Tages Heißhunger fördert. Generell Süßigkeiten zwischendurch, nicht kochen, gestresst essen, whatever und zu wenig Kraftsport vor allem. Das ist die eine Sache, aber gleichzeitig hebe ich dann immer hervor, was machen Sie schon richtig gut? Weil das ist oft die Info, die fehlt, so quasi, hey, diese Gewohnheit gefällt mir richtig gut, das machst du richtig schön, das verstärken wir, aber mir fällt auf, uns fehlt noch von dem etwas. Also ich schaue mir zuerst an, okay, wovon darf es mal mehr sein? Mhm. Und das ist nämlich diese umgekehrte Herangehensweise, was sollte weniger sein? Na, wovon brauchen wir mehr? Zum Beispiel mehr Protein, mehr Ballaststoffe, mehr komplexe Kohlenhydrate versus einfachen Kohlenhydraten. mehr Zeit in der Früh oder am Abend für einen selbst, sprich Routinen und Sport. Und da ist der Fokus dann einfach woanders und nicht, was darf ich nicht machen. Und wenn man es dann doch macht, fördert das wieder das schlechte Gewissen. Und dann kommt dieses trotzige, ja, jetzt ist schon scheißegal, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Und das versuche ich zu umgehen.
Das habe ich nämlich versucht zu recherchieren. Dazu gibt es gar keine Zahlen. Wie viel Prozent der Diäten scheitern? Also wenn man sagt, 59% haben Übergewicht, ich würde fast behaupten, jeder hat schon mal versucht, irgendwie ein bisschen sich gesünder zu ernähren oder ein bisschen abzunehmen. Das heißt, also da gibt es Zahlen von 95% der Diäten scheitern. Wahrscheinlich genau deshalb. Und jetzt rein theoretisch, und das bringt uns, ist eine meiner Lieblingsstudien, weil ich sie so lustig finde. Man muss aber aufpassen, es ist eine Beobachtung, es ist keine Studie. Da gibt es einen amerikanischen Professor für Ernährungswissenschaften, der hat die Twinkie-Diät durchgezogen. Und der hat über 10 Wochen lang nur Twinkies, Oreos oder solchen Schrott halt gegessen, aber im signifikanten Kaloriendefizit von 1800 Kalorien, was natürlich auch massiv übertrieben ist. Und rein theoretisch würde das ja auch nach der Analyse zu einer signifikanten Gewichtsreduktion führen. Hat es auch. Der hat tatsächlich 12 Kilo abgenommen, hat all seine Blutwerte verbessert. Jetzt, und da kommen wir jetzt zu diesem Punkt, theoretisch ist ja das okay, das war eine Analyse, er hat jeden Tag genau seine Kalorien gezählt. Warum ist das dann praktisch nicht so einfach, wie es hier beschrieben ist?
Erstens einmal, jeder Mensch ist anders. Zweitens einmal, es ist wieder, wir haben ja ein männliches Subjekt.
In dem Fall richtig.
In dem Fall, ja. Und 10 Wochen ist nichts. Der Körper ist unfassbar widerstandsfähig und ein Überlebenskünstler. Und über 4, 8, 12 Wochen, 10 Wochen in dem Fall, der Körper hält relativ lange einiges aus. Und gerade, ich weiß nicht, ob er davor übergewichtig war, also ob er schlecht beieinander war, genau. Eine Kalorienreduktion, also der menschliche Körper kommt mit Fastenperioden und quasi eingeschränkte Energiezufuhr sehr gut klar. Also generell kommen Säugetiere nicht so gut klar mit einem Überangebot an Energie. Außer sie gehen in den Winterschlaf. Das wäre jetzt auch wieder Zeit.
Ich wäre dabei. Angeblich können das Menschen auch, müssen wir mal recherchieren.
Da gibt es doch irgendein Dorf irgendwo in Norwegen oder irgendwo in Skandinavien oben.
Also man kann schon eine Zeit lang nichts essen. Also das geht auch immer schon. So Panik, ne?
Der Stoffwechsel kann das. Also Überernährung auf Dauer macht krank und überfordert den Organismus. Diese gezielte Fasten oder Hungerperioden, darauf ist der menschliche Körper gut eingestellt. Ja? Und vor allem, wenn vorher ein Überangebot da war, man schlecht beieinander war, dann weiß man, dass bei einer Gewichtsreduktion beispielsweise die Blutfette besser werden. Mhm. Ja, Cholesterin, der Klassiker.
Ja.
Aber in der Praxis braucht dein Körper unentbehrliche Nährstoffe, Mikronährstoffe, wir reden von Spurenelementen, Mengenelementen, Vitaminen, Antioxidantien, damit er auch langfristig klarkommt. Und das ist halt genau der springende Punkt. Der Kollege soll das einmal 10 Jahre lang machen. Ne?
Und da ist auch meine ganz große Kritik an dem Thema. Wenn ich mich jetzt 10 Wochen, werde ich vielleicht irgendwie schaffen, auch diese Blutzucker-Tiraden da durchzustehen. Weil wenn ich in der Früh schon Twinkies esse, auch wenn es nur 400 Kalorien sind, das boostet ja deinen Blutzucker auf 200, 220. Das heißt, der Kollege wird sehr schnell wieder Heißhungerattacken haben. Das stehst du irgendwie 10 Wochen durch, aber auf Dauer, wäre interessant, was war danach? Wie war der Jojo-Effekt danach? Weil weder seine Darmgesundheit wird ihm langfristig unterstützen bei einer Gewichtskontrolle, weder seine Blutzuckerwerte. Und ich glaube, die Idee und was wir da schon mitnehmen können, ist, dass jetzt so eine zu unserem üblichen Kalorien oder zu unserer üblichen Kalorienzufuhr eine Reduktion uns schon gut tut. Daher kommt ja das Übergewicht und vom Übergewicht kommen, ich würde jetzt mal sagen, ein sehr ganz oder sehr großer Anteil unserer Probleme.
Mhm.
Also ein bisschen weniger tut uns schon gut, aber es muss auch richtig sein.
Ja.
Und was sind da so ein paar Tipps, die du so quasi deinen Klienten mitgibst? Also gibt es da sowas, was drüber geht? Du sagst, du gehst sehr individuell auf die Leute ein, aber gibt es so ein paar Low-Hanging-Fruits, die du gerne verteilst?
Also das ist auch, was ich in der Sendung immer hervorhebe, weil es sehr visuell ist und man dafür quasi nichts machen muss, außer seinen Teller richtig gestalten, ist das Tellermodell, dass man quasi schaut, dass gut die Hälfte aus Farbe besteht. Farbe ist bei mir Kräuter, Gemüse, Blattgemüse, Früchte, am besten saisonal und regional. Dann hast du gleich die Fülle an Nährstoffe, die der Körper jetzt gerade braucht. Und dann der Rest wird schön aufgeteilt auf hochwertige Proteinquellen und komplexe Kohlenhydrate. Also das kann eigentlich jedes Kind, dass man sich so vorstellt, wie sind die Bausteine zusammengestellt. Die meisten Menschen haben einen Mangel an verschiedenen Ballaststoffen. Also es fehlt einfach an der regelmäßigen Farbe und es fehlt an hochwertigen Proteinen und gesunden Fetten. Und im Prinzip, bei den meisten sehe ich auch anhand vom Ernährungsprotokoll, dass manchmal 2 von 3 Mahlzeiten einfach total proteinarm sind und das dann der Grund ist, warum sie öfter Heißhunger kriegen, sich nicht gut fühlen, auch oft keine Energie haben. Und da kann man generell schon sagen, Proteinzufuhr erhöhen, wenn du deine Mahlzeiten zum Beispiel rund um das Protein aufbaust. Das ist auch so ein Klassiker. Frag dich, welche Eiweißquellen habe ich denn gerade daheim? Welche sprechen mich an? Was kann ich daraus machen? Mhm. Und so kannst du trotzdem quasi intuitiv entscheiden, was fühlt sich gerade richtig an? Ist es eher vielleicht Richtung griechischer Joghurt und gehe ich in die süße Richtung mit Obst? Oder möchte ich lieber was Pikantes mit Eiern oder Hühnchen oder whatever? Dass man dann quasi den Fokus so einfach einstellt, wie es nur geht. Ja. Und halt ganz ehrlich sich fragen, welcher Rhythmus würde mir denn gut tun? Ich kann zum Beispiel nicht pauschal sagen, 3 Hauptmahlzeiten sind perfekt oder 6 kleine Mahlzeiten sind perfekt. Das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Ich bin eher Typ kleinere Mahlzeiten, dafür häufiger, sind aber in der Regel sehr, sehr protein und ist mal farbbetont. Mhm. Und die Kohlenhydrate werden bei mir primär im Rahmen vom Training eingesetzt oder sehr gezielt eingesetzt. Also das muss man sich einfach anschauen. Aber in der Regel diese Mahlzeitengestaltung, wenn man den Leuten diesen Druck nimmt, du musst nichts abwiegen, du musst nur deine Augen verwenden. So, use your brain. Mhm. Hier ist die Vorlage. Go for it. Das gibt den Leuten schon viel Selbstbewusstsein zurück. Ja.
Und also wenn ich da kurz weiterspinnen darf, die Leute, glaube ich, interessiert ja auch gar nicht, was ist der Hintergrund des Ganzen. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, weil es ist natürlich, was uns tagtäglich beschäftigt, ist, halte deinen Blutzucker stabil. Und deinen Blutzucker hältst du genau damit stabil, indem du mehr Ballaststoffe, mehr Gemüse bei deinem Teller hast. Deinen Blutzucker hältst du stabil, wenn du, oder deine Sättigung hältst du stabiler, wenn auch Proteine und Nährstoffe drinnen sind. Das gibt ja dem Körper das Signal, du hast genug, es reicht, dieses Hungergefühl oder dieses Sättigungsgefühl, das ist ja etwas, was uns den ganzen Tag irgendwie begleitet und damit auch immer wieder falsche Signale sendet, weil wir drüber gehen. Und deshalb,
bitte? Genau, weil du gerade Sättigung sagst, die Menschen im Schnitt essen zu schnell und unachtsam. Ja. Und du hast genau, das ist genau richtig. Ballaststoffe sind wahnsinnig toll für diese Stabilität, wahnsinnig wichtig für einen gesunden Darm und voller Supernährstoffe. Und gleichzeitig diese Sättigung, die tritt nämlich nicht nur besser ein durch diese Anteile, sondern auch, indem du dir Zeit lässt. Dein Gehirn ist ja eng gekoppelt mit Magen, Darm etc. Und diese Sättigungssignale, die kommen erst nach circa 15 bis 20 Minuten an. Sprich, wenn du da deine Wurstsemmel in 3,5 Minuten runterschlingst, klar wirst du das Gefühl haben, das reicht nicht, ich brauche mehr, dann isst man noch schnell einen Riegel oder was auch immer. Also das wäre auch so etwas. Lass dir verdammt nochmal Zeit beim Essen. Versuch die langsamste Person am Tisch zu sein von mir aus. Aber lass dir Zeit, dein Körper braucht eine Weile. Und bei 80% Sättigung oder bei 3/4 von einem Teller, mach mal 3 Minuten Pause. Ja. Wie geht's dir dann? Das ist ja oft das Problem mit Moms oder wenn man halt on the job isst, bei Männern und Frauen, dass man dann nebenbei isst und gar nicht mitkriegt, was habe ich denn jetzt gerade gegessen und reicht das überhaupt? Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, das habe ich vergessen. Kommt sicher noch.
Kommt sicher noch. Zum Sättigungsgefühl. Also ich glaube, das ist ja, man sagt so immer wieder Kalorien, du musst sie reduzieren, dann wirst du was abnehmen. Das ist, ich vergleiche das gern mit, wenn dir jemand sagt, du hast zu wenig Geld, ja, dann musst du mehr Geld verdienen und weniger ausgeben. Ja, danke für die Info. Ne? Oder wenn du, wie schaffe ich das? Das ist immer die Frage.
Ja, oder noch besser, wenn man schlecht drauf ist, ja, dann sei doch einfach nicht mehr schlecht drauf. Ja, genau. Also, lächel doch mal, geht's dir gleich besser.
Ja, aber es ist so einfach.
Super.
Und deshalb ist es so wichtig, trotzdem ein wenig zu verstehen, wie schaffe ich denn das? Und diese gescheiterten Diäten, sind schon oft deshalb, weil es halt wirklich rein um Kalorien geht. Also diese Ernährungsumstellung, es geht um die Langfristigkeit, du hast das mehrfach betont heute, 10 Wochen ist ein kurzer Zeitraum, obwohl schon nach, ich glaube so nach 6 Wochen sind die ersten Gewöhnungseffekte, die sich einschleichen. Aber es geht nur langfristig wirklich mit einer signifikanten Umstellung deines Lebens. Also Kaloriendefizit wird auch nur dann möglich sein, wenn ich so ein bisschen meinen Körper kennenlerne, wenn ich kennenlerne ein Sättigungsgefühl. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, also du sagst Essstörung, wahrscheinlich habe ich auch eine Art Essstörung, was mich überhaupt dazu gebracht hat, sowas zu machen. Aber ich kenne kein Sättigungsgefühl. Mhm. Ganz schwer. Und ich glaube, man kann sich das auch abtrainieren, wenn man immer wieder drüber geht. Und ich glaube, ich habe in meiner Kindheit, und dann kommen wir zu einem Punkt, nämlich was auch das Sättigungsgefühl massiv manipuliert, ist für mich, ich liebe Chips. Da sind halt kaum Nährstoffe drin. Ja. Da sind kaum Proteine drinnen, keine Ballaststoffe. Ich kann unendlich Chips essen, gefühlt.
Ja, und on top, die Industrie macht das ja absichtlich. Es gibt ja eigene Abteilungen dafür, die sich darauf spezialisieren. Wie macht man diese Chips quasi noch süchtig machender quasi und noch attraktiver. Da wird genau geschaut, wie ist der Crunch-Effekt, wie viel von diesen Gewürzen kann auf einmal unsere ganze Zunge bedecken, damit es uns diesen Dopaminschub eigentlich gibt. Ja. Ja, es ist nicht nur das Handy, das unsere Dopaminrezeptoren irgendwie killt, sondern auch die Ernährung und diese Crunchiness. Ich meine, ich bin Britin, ich liebe Chips. Ich 5 Uhr Nachmittag, Gin Tonic und eine Schale Chips, geht schon. Nein, aber das ist halt wirklich, und damit wird auch gespielt. Also die Lebensmittel, auch generell Junkfood, Süßigkeiten, Kekse, Chips sowieso, werden ja genau so hergestellt, damit der Konsument, die Konsumentin nicht aufhören kann. Das ist ja wirklich wie eine Droge.
Und dort scheitert dann auch das Kalorienzählen. Ich habe oft immer dann wieder versucht, okay, ein bisschen weniger Kalorien, habe auch getrackt eine Zeit lang. Und dann habe ich mir am Abend oft gedacht, so, ich habe jetzt noch 700 Kalorien. Da nehme ich mir eine Tüte Chips, das geht sich aus.
Der Klassiker.
Und dann isst du die Tüte Chips unmöglich. Und da merkt man dann, dass man wirklich komplett aus der Balance ist. Ich bin dann oft am Abend noch zu einer Tankstelle gefahren, weil ich so Heißhunger, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und da merkt man, da bist du aus der Balance. Ja. Wenn du kein Sättigungsgefühl hast, obwohl du schon über deine Kalorien, dann passt was mit deiner Mahlzeit nicht.
Ja.
Und wenn du untertags solche Heißhungerattacken hast, dass du dich nicht mehr kontrollieren kannst, und auch das kennt jeder.
Mhm.
Das fängt, und deshalb, da gehen wir jetzt ganz kurz noch drauf ein, das fängt schon ein bisschen mit dem Frühstück an. Und auch das kenne ich. Ich liebe Eier, Avocado, Speck. Das ist meine absolute Lieblingskombination in der Früh. Ich esse auch gern später, also am Wochenende, wenn ein bisschen Zeit ist, gerne erst um 11, 12. Unter der Woche lasse ich das Frühstück ganz aus, weil ich merke, mir, aber ist jetzt wirklich nur N ist gleich 1, mir tut es nicht gut. Aber das kann man ja auch ein bisschen breiter denken, und das ist eine Beobachtung, die durchaus statistisch und mit Studien ganz gut untermauert ist.
Ich sehe da auch quasi verschiedene Kategorien. Also ich bin selber jetzt keine große Frühstückerin. Ich mag einfach das Gefühl nicht unbedingt. Ich habe auch schon probiert mit, also damals um Studienzeit, Porridge mit Früchten und Nüssen und auch zum Teil mit ein bisschen Proteinpulver, weil das einfach sehr proteinarm sein kann. Und ich habe auch gemerkt, für meine persönliche Leistungsfähigkeit ist es nicht optimal. Ich kenne aber Kolleginnen oder Freundinnen, die sind mit ihrem Porridge super gut unterwegs. Ich glaube, da muss man einfach auch unterscheiden. Es gibt Stoffwechseltypen. Ist auch abhängig vom Lifestyle generell, von den Gewohnheiten. Ich bin auch eher der Typ, später frühstücken. Und bevor ich schnell was frühstücke, esse ich lieber nichts, um diese Blutzuckerinstabilität nicht zu riskieren. Mhm. Also, aber da muss man natürlich, ja, auch hormonell, bei Frauen sagt man immer, ja, kein Frühstück ausfallen lassen. Das kommt aber natürlich auf das Gesamtbild drauf an und was dein Körper gewohnt ist. Und wenn deine Vitalwerte dafür sprechen, dass alles gut ist und stabil ist, es gibt halt immer Ausnahmen. Ja, aber da bin ich grundsätzlich bei dir. Da muss man halt anschauen, inwiefern ein bestimmtes Frühstück und ein Zeitfenster dann im Laufe des Tages zu einem gewissen Verlauf führt oder nicht. Und wenn man dann sieht, hey, die Person kriegt nach einer Stunde, nach dem Aufstehen, schon Hunger und ist mit ihrem Porridge, mit griechischem Joghurt und Beeren oder whatever, 4 Stunden total happy und kann dann ein entspanntes, sinnvolles Mittagessen zu sich nehmen und der restliche Tag ist fein, prima. Ja. Großartig. Aber wenn es da irgendwo ins Schleudern kommt und dann so gegen 10 Uhr am Vormittag der Heißhunger auf Süßes kommt, dann muss ich sehr wohl dieses gesunde Porridge oder die Umstände, wie das gegessen wird, hinterfragen. Und da, finde ich, hilft so ein Kalorienmodell halt gar nicht.
Richtig. Keiner hält dich dann auf, um 10 Uhr am Abend noch zur Tankstelle zu fahren oder wann auch immer. Aber das heißt, also ich glaube, das ist das eine Wichtige. Trotzdem, wenn dir jetzt jemand, deshalb der Schnitzel, um da jetzt den Schulterschluss zum Anfang, das hätte ja zumindest noch Proteine, ein paar Nährstoffe sind im Fleisch auch drinnen. Wenn dir jetzt jemand sagt, er isst ein Schokocroissant zum Frühstück und trinkt einen Kakao.
Ja. Genau, also da wundert mich dann gar nichts, wenn sie sagen im Laufe des Tages, sie haben ständig Hunger oder sie fühlen sich nicht gut, sind schlecht gelaunt. Ich meine, wenn du ein Leistungssportler bist und danach dann auf die Piste gehst oder zum Schwimmen gehst, dann sind diese Kohlenhydrate oft optimal, um dich einmal diesen Schub zu geben.
Du musst das laden, klar.
Aber ich finde gerade einfache Kohlenhydrate und Kohlenhydrate an sich ist eine reine Energiequelle. Wenn da noch Ballaststoffe und Mineralien dranhängen, großartig. Aber diese sehr einfachen, schnell verfügbaren Energiequellen, die dienen dir halt da nicht, wenn du 8 Stunden im Büro sitzt. Also wohin mit der Energie? Ist genauso spät abends, wenn du jetzt diese Energie nicht verbrannt hast, keine anstrengenden Trainingseinheiten hinter dir hast, kein Krafttraining machst. Also muss man sich einfach die ganz logische Frage stellen, wo kommt diese ganze Energie, dieser Zucker hin, wenn ich mir das am Abend dann reinfetzt? Muss man einfach logisch nachdenken. Das hat nichts mit einer Diskriminierung von Nährstoffen zu tun, sondern einfach reine Logik. Was macht der Körper damit, wenn du inaktiv bist und vielleicht sogar schon prädiabetisch beieinander bist? Dann, es geht sich halt einfach nicht aus.
Und ich glaube, also wir haben es jetzt eh schon öfter, aber man kann es nicht oft genug betonen. Ja. Hör auf deinen Körper. Hör auf dein Sättigungsgefühl, hör auf deine Hungergefühle. Wenn da Disbalance herrscht, dann gilt es, etwas zu ändern.
Und vor allem, und das ist halt genau da, wo ich halt ansetze, ich gehe an die Ursachenforschung und nicht an die Symptombekämpfung. Ja, okay. Du musst halt schauen, wie schaut dein Alltag aus? Wie ist dein Leben stressmäßig aufgebaut? Wo jeder Mensch hat ja eigene Backerl zu tragen. Und das ist ein, wo stehst du auch finanziell? Das sind lauter Sachen, die dein Verhalten beeinflussen. Und gerade vor allem bei Frauen, bei Männern sehe ich es auch, emotionales Essen ist ein Thema. Und eben, wie du sagst, wenn da mal einmal was drüber fährt, dann ist man unaufhaltsam, wenn man eine Sache will oder das Gefühl hat, es beruhigt einen. Und da wünsche ich mir langfristig schon auch eine engere Zusammenarbeit zwischen psychologischen Betreuungen und den ernährungswissenschaftlichen oder diätologischen Betreuungen, weil das wird, finde ich, hier viel zu separat behandelt. Es gibt auch einfach kaum Studiengänge oder Ausbildungen, die das richtig schön kombinieren und an diese Ursachen hingehen. Ja. Also das, aber ja, unterm Strich, man muss halt sich fragen, haben diese Diäten mir wirklich gedient bisher? Woran hat es wirklich gescheitert? Da muss man echt ehrlich zu sich sein. Das kann wehtun, dass man dann merkt, woran das wirklich liegt. Und dann geht es halt darum, sich zu committen, einen Lebensstil zu finden, den man bis ans Lebensende führen kann. Und nicht für 10 Wochen, nicht für 12 Wochen, nicht bis Weihnachten, nicht bis zum Geburtstag, sondern bin ich jetzt mit dieser Ernährungsform fein, bis ich sterbe?
Richtig.
That's the question.
Und das spricht ja so gegen eine klassische Diät per se, weil es geht nicht nur um Diät oder um, wir haben gerade gehört, 95%, vielleicht mehr, vielleicht weniger, scheitern. Und wenn ich mir kurz erlauben darf, das ein bisschen zusammenzufassen, du darfst gern dann noch einmal mich korrigieren, falls ich nicht alles richtig verstanden habe. Aber es geht, jeder Mensch ist anders. Oft sind Männer und Frauen auch sehr unterschiedlich, muss man auch ganz klar sagen. Es gilt, seinen Weg zu finden, seine Balance zu finden, um langfristig eine Ernährungsumstellung, die sehr wahrscheinlich auch eine Kalorienreduktion mit sich bringt. Aber vor allem, und das hat mir sehr gut gefallen, wie du gesagt hast, was funktioniert denn schon gut? Eine Nährstoffbereicherung. Es geht ja um das Positive auch. Wie bringe ich mehr Nährstoffe rein? Wie bringe ich mehr Ballaststoffe rein? Mehr Proteine, mehr Gemüse, mehr Früchte, die mir dann ja auch, egal was die Wissenschaft dahinter ist, die ist ja sehr evident, mehr Balance im Blutzucker, besseres Hunger, besseres Sättigungsgefühl mit sich bringen. Und dazu, ich habe das sehr schön gefunden, vielleicht erklärst du uns zum Abschluss noch einmal, das ist das, was dann hängen bleiben soll, Du hast das Teller so schön beschrieben.
Ich finde das Tellermodell, ja. Also unterm Strich, back to the basics. Das Einfache bringt einem am weitesten. Das ist meistens auch am günstigsten. Aber wenn du dir deinen Teller vorstellst, schau, dass die Hälfte davon aus schöner Farbe besteht. Also wir haben hier Kräuter, diverse Gemüsesorten, Blattgemüse, Früchte, von mir aus auch Pilze, wenn man die mag. Saisonal und regional. Jetzt zum Beispiel jetzt werden Kürbisse und Süßkartoffel oder so eine tolle zusätzliche Kohlenhydratquelle, aber ja, die Hälfte Farbe, sprich für sich, und dann teilst du den Rest auf Proteine und komplexe Kohlenhydrate auf. Also bei den Eiweißquellen gilt auch, je natürlicher, desto besser. Hochwertige Eier, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, wenn man mag, hochwertige Milchprodukte oder auch gerne pflanzliche Eiweißquellen auf Basis von Hülsenfrüchten wie Erbsen, Soja etc. Und der Rest ist eine Energiequelle, die Kohlenhydrate. Hier auch, je natürlicher, desto besser. Also je naturnaher, desto mehr Nährstoffe steckt da drin. Je stärker etwas verarbeitet ist, desto niedriger ist dann meistens die Nährstoffdichte.
Super. Holly, vielen Dank.
Ich danke.
Im Namen deines Körpers, der Ernährungspodcast auf YouTube, Spotify und Apple Podcast. Redaktion Tina und Manuel Zeller. Produktion Lukas Dürnegger.